Ich danke euch, ihr Lieben, für ja, diesen Lobpreis, wo der uns so mitgenommen hat, in die Nähe Gottes schon einmal. Führ mich an dein Kreuz, haben wir relativ zu Anfang gesungen in diesem Gottesdienst, wo die Liebe floss. Ja, und wenn wir uns dorthin führen lassen an das Kreuz, wie wir es die letzten Sonntage schon die ganze Zeit gemacht haben und auch heute nochmal wieder tun wollen, uns hinführen lassen zum Kreuz. Was hören wir dort? Wir hören verschiedene Worte von Jesus, die er so gesagt hat. Und das heutige, das klingt nach viel Angst. Wir haben gerade gesungen, du tust im Innern meiner Seele gut. Was wir da am Kreuz hören, das tut zunächst einmal nicht gut. Das schmerzt, es trifft zutiefst, es erschrickt. Aber wenn wir es dann verstehen, dann tut's wirklich gut. Dann wird's zu Balsam in unserer Seele. Dann gibt es uns Kraft und Mut. Ja, für das ganze Leben und auch besonders für unseren Glauben. Wollen wir hinhören auf Gottes Wort und schauen, was es uns zu sagen hat. Heute finden wir das in Matthäus 27. Verse 45 und 46, Matthäus Kapitel 27, Verse 45 und 46, relativ kurz, aber mit ganz viel Inhalt. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenige Worte, aber so voll, dass ich gestehen muss, ich weiß nicht genau, was ich davon alles weglassen soll, jetzt in der Predigt. Insofern schauen wir mal, ich hoffe, es wird nicht zu viel und nicht zu lang, dass ihr dem Ganzen auch folgen könnt. Ich finde es dermaßen voll, dermaßen intensiv, was da passiert, dass es mich einfach beeindruckt hat. Ich möchte noch einmal beten. Lieber Herr, wir stehen jetzt an deinem Kreuz. Wir haben deine Worte gehört, dieses Wort voller Angst und Schrecken. Und wir wollen uns jetzt davon anrühren lassen in unserem Innern. Wir wollen dich bitten, dass du damit unserer Seele gut tust, ganz tief drinnen, dass du Neues schenkst, was wir heute noch nicht ergriffen haben, dass wir etwas erfassen, was für uns ganz frisch ist. Herr, bitte segne uns, wenn wir jetzt hören auf dein Wort und mach das, was ich sage, zu dem, was du uns sagen möchtest. Amen. Wenn man das so hört, ich habe nochmal wieder den Vers an sich mitgebracht und ein Bild von einer Künstlerin. Etwas ungewöhnlich, lasst euch davon nicht irritieren, wenn es euch irritiert, schaut einfach weg. Vielleicht möchte aber jemand auch sich davon anregen lassen zu weiteren Gedanken. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man könnte fragen, warum überhaupt dieses Warum? Wusste Jesus nicht, dass es so kommen würde, dort am Kreuz? Was geht da ab, dass Jesus diesen Satz sagt? Jesus war wirklich verlassen. Das müssen wir uns bewusst machen. Er war wirklich verlassen. Er war von seinen Jüngern verlassen. Einer hat ihn sogar verraten. Aber das war nicht das Schlimmste. Schlimmer war der Moment, als Jesus bemerkte, dass Gott selbst sich von ihm abgewandt hat. Jesus musste durch die Tiefe der Gottverlassenheit. Und dabei war Jesus wirklich von Gott verlassen. Das war nicht nur so ein vorübergehendes Glaubenstief, so als würde es sich nur so anfühlen, als ob Gott nicht mehr da wäre. So als könnte er es nur nicht mehr recht glauben, dass Gott auch in dieser Situation immer noch da ist. Nein, er war wirklich verlassen von Gott. Uns passiert das ja manchmal, dass wir den Glauben verlieren, dass wir plötzlich meinen, Gott wäre nicht mehr da. Keine Ahnung, weil wir so irgendwie schlecht gehandelt haben, dass Gott nicht mehr da sein kann, dass er sich abgewandt hat. Oder weil wir ihn gerade vielleicht nicht so richtig spüren und irgendwie den Eindruck haben, jetzt ist er gerade nicht da. Das erleben wir, aber Jesus hat das nicht so erlebt. Was da bei ihm passiert ist, das war, dass Gott wirklich nicht mehr da war. Es war nicht so, dass die Folter ihm da irgendeine Illusion vorgegaukelt hätte, so kurz vor dem Tod. Es war nicht so, dass all der Blutverlust und der Schmerz, der Durst, das irgendwie, ja, einfach nur so ihn hätte spüren lassen, obwohl es nicht so war. Nein, Jesus war bei klarem Verstand und er war wirklich von Gott verlassen in diesem Moment. Das an sich ist eigentlich schier unglaublich. Denn normalerweise ist das ja nicht Gottes Art, dass er die verlässt, die leiden müssen. Wenn jemand dem Tode nahe ist, dann ist normalerweise auch Gott nahe. Wo Angst ist und Schwäche und Not und Schmerz, da ist Gott normalerweise ganz besonders nah. Die Gläubigen aller Jahrhunderte konnten sich darauf verlassen. Sie haben Lieder darauf gesungen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gott verlässt uns nicht, wenn es eng wird. Die drei Freunde von Daniel, die haben es erlebt, dass Gott ihnen nahe war im Feuerofen. Stephanus, der erste Märtyrer, er hat den Himmel offen gesehen, als er gesteinigt wurde. Gott war nahe, der hat die Türen geöffnet. Kein Märtyrer durch die Jahrhunderte war jemals allein in der Stunde seiner Not. Es ist Gottes Art, dass er da ist, wo Menschen bedrängt werden und in Not geraten. Aber seinen eigenen Sohn hat er mitten in der größten Anfechtung allein gelassen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Jesus von dieser Situation überrascht wurde. Er wusste, was kommen wird. Wir lesen zum Beispiel anlässlich seiner Verhaftung im Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 4, Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Und dann wurde er verraten und verhaftet. Jesus wusste Bescheid. Und ich gehe deshalb davon aus, dass er nicht wirklich überrascht war, als er spürte, dass Gott ihn dort am Kreuz verlassen hat. Seine Frage, warum? Warum hast du mich verlassen, war nicht wirklich Ausdruck von Überraschung. Jesus wollte nicht sagen, wie konnte das passieren, dass du mich verlassen hast? Jesus wusste, dass es so kommen würde. Und doch hat ihn Schrecken erfasst. So wie einen die Hitze erfasst, wenn man die Tür in eines schönen eingeheizten Backofens öffnet. Das kommt einfach so raus. Und wenn man zu nah dran ist, dann erschrickt man. Die Hitze erschlägt einen fast. Fast unerträglich. Jesus musste eine Hitze aushalten in diesem Moment, die ungleich stärker war, die Abwesenheit Gottes. Das nimmt einem den Atem, da schmilzt das Leben dahin. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was wir in dieser Frage heraushören, das ist sein eigenes Erschrecken. Tiefstes Erschrecken. Das ist ein Schrei wirklich tiefsten Schreckens, der Ausdruck völliger Verlassenheit. Und auch wenn Jesus wusste, was da kommt, wie es sich anfühlen würde, das konnte er nicht vorhersehen. Was Jesus hier erleidet, das ist die schlimmste Not, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die schlimmste Not, das ist eben nicht die körperliche Qual der Kreuzigung, obwohl die schlimm genug ist. Die schlimmste Not ist auch nicht das bittere Unrecht, das Jesus hier erleidet. Die schlimmste Not ist auch nicht der Spott seiner Feinde. Die schlimmste Not ist diese unfassbare Erfahrung, vom himmlischen Vater verlassen zu sein. Niemals zuvor hat Jesus das erlebt. Er hat viel durchmachen müssen in seiner Zeit hier auf der Erde. Aber bei all dem hat er doch immer gespürt, dass der Vater dicht bei ihm ist und ihn beschützt. Aber jetzt hier am Kreuz erlebt er das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Er ist von Gott verlassen. Wir müssen uns erinnern, dass Jesus bis dahin immer in ungestörter Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Er hatte sein Leben im Licht Gottes gelebt. Er tat nur das, was er den Vater tun sah. Jesus hatte den Blick immer auf den Vater gerichtet und der Vater hat ihn mit seinen Augen geleitet. Diese Gemeinschaft, diese intensive Gemeinschaft, die das ganze Leben betraf, die war plötzlich nicht mehr da. Sogar noch schlimmer, Jesus war ja als Sohn Gottes Teil der ewigen Dreieinigkeit. Schon immer, auch vor seinen Erdentagen, existierte Gott in diesen drei Gestalten seines Wesens, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist in sich selbst ein Gott der Gemeinschaft. Als ewiger Sohn Gottes kannte es Jesus gar nicht anders, als in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zu leben. Jetzt aber war Jesus allein, völlig verlassen. Dieser Verlust, diese Trennung, die war vollkommener, als wir sie uns jemals vorstellen können. Da war nichts mehr, weder außerhalb noch in seinem Inneren, was Jesus in irgendeiner Form Sicherheit hätte geben können. Es gibt etwas, noch etwas, was dafür spricht, dass Jesus diese Tragödie nicht ganz unvorbereitet traf. Wie auch schon bei den anderen Worten Jesu vom Kreuz, so haben wir auch hier wieder die Erfüllung jahrhundertealter Schriftworte. Das ist mir aufgefallen in diesen Tagen, jedes Mal beim Vorbereiten dieser Predigten, es gab immer etwas, was schon ja prophezeit hat, dass es so kommen würde. Und auch hier wieder gab es Worte, die das vorhergesagt haben. Gott hatte es so geplant und er hatte es angekündigt. Und diesmal finden wir die Ankündigung im Psalm 22. Ulrike hat es vorhin vorgelesen, diesen ganzen Psalm. Dieser Psalm ist so etwas wie ein Drehbuch für die ganze Kreuzigung. Der Psalm gehörte damals zu den Lieblingsliedern im jüdischen Volk, habe ich mir angelesen. Jeder kannte ihn. So wie wir heute Psalm 23 sehr gut können, weil wir ihn sehr mögen. Oder andere Bibelstellen, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Wir können ja mal den Test machen. Wisst ihr, wie es weitergeht? Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf... Genau. Langt. Oder unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oder auch das... Also hat Gott die Welt geliebt. Danke. Also ihr merkt, wir kennen solche Verse und sie sind uns verinnerlicht. Wir wissen, was da kommt, wenn sie angesprochen werden. Und genauso ging es damals den Menschen mit Psalm 22. Man kannte ihn einfach. Es genügte, dass Jesus den ersten Vers zitierte und danach bildeten sich in den Köpfen die auswendig gelernten Passagen dieses Psalms. Und die Leute haben damals noch besser auswendig gelernt als wir. Wir kriegen vielleicht so einzelne Verse hin. Die wussten wirklich ganze Bibelabschnitte. Und plötzlich stand den Menschen vor Augen, was dieser Psalm sagt. Und sie sehen Jesus am Kreuz hängen. Und der Psalm in ihrem Kopf wird ihnen zu einer erläuternden Predigt für das, was da gerade passiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. So beginnt der Psalm. Und so beginnt hier Jesus. Er zitiert den ersten Vers. Allerdings, und das finde ich ganz interessant, er zitiert ihn nicht genauso, ganz genauso, wie in der Bibel zu finden ist. Denn Jesus fängt hebräisch an, so wie in der Bibel. Eli, Eli, mein Gott. Aber dann fährt er auf Aramäisch fort. Aramäisch, das war die Umgangssprache in der Zeit Jesu. Aber es gab keine aramäische Bibel. Also diesen Text, den konnte er nicht auf Aramäisch irgendwie gelesen haben oder so, sondern in der Bibel stand das alles hebräisch und so wurde es auch im Gottesdienst benutzt. Es wirkt also so, als hätte Jesus diesen Psalm so sehr verinnerlicht, dass er ihn nicht auf Hebräisch aufsagen musste. Der Psalm war Teil seines Lebens geworden. Jesus lebte ihn quasi aus. Und hier am Kreuz spürte er, wie es sich anfühlt, die Ankündigung dieses Psalms durchleiden zu müssen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus spricht diesen ersten Vers und die Menschen, die es hören, fahren selbst fort. Zum Beispiel Vers 5. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Die Verse dieses Psalms predigen. Hier hängt einer am Kreuz, der wie die Väter auf Gott vertraut und sicher ist, dass er ihn rettet. Ja, mehr noch, hier hängt der, durch den du rettest, Gott. Vers 7. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Der Wurm ist ein Symbol für absolute Niedrigkeit und Schwäche. Das gleiche hebräische Wort wird interessanterweise an anderen Stellen für die Farbe Rot benutzt. Hier hängt Jesus, blutverschmiert, rot von oben bis unten, hilflos und schwach wie ein Wurm. So wurde er schon seit Jahrhunderten durch den Psalm besungen und beklagt und vorausgesagt. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, heißt es bei Jesaja. Gehen wir weiter, Vers 8. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Ist das nicht das, was da gerade um das Kreuz herum passiert? Menschen, die Jesus verhöhnen, sich über ihn lustig machen, soll Gott ihm doch helfen? Wer den Psalm im Ohr hatte, dem ist es in dem Moment sicherlich aufgefallen. Vers 12. Bleib mir doch jetzt nicht fern, die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Niemand hilft, nicht einmal mehr Gott. Vers 15. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Ausgerenkt, aber nicht gebrochen. Nach all dem Foltern und Schlagen kein gebrochener Knochen. Ungewöhnlich für Hinrichtungen am Kreuz. Aber bei Jesus war es so. Vers 16. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Gleich im Anschluss wird er sagen, dass er Durst hat. Aber es war auch für jeden zu sehen, dass das so ist. Der Psalm wurde grausige Wirklichkeit vor den Augen der Leute, die da um das Kreuz herumstanden. Vers 17. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Unglaublich, wie genau der Psalm die Kreuzigung vorwegnimmt. Und das, wo doch diese Hinrichtungsart zu der Zeit, als der Psalm geschrieben wurde, noch gar nicht erfunden war. Was muss David sich gewundert haben, als er das so aufschreiben sollte? Als diese Worte in prophetischer Sicht ihm von Gott gegeben wurden. Vers 19, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Und genau das hatten ja die römischen Soldaten unterm Kreuz getan. Jesus musste es mit ansehen. Vielleicht ist ihm ja auch deswegen dieser Psalm eingefallen. Und dann geht es so weiter durch den ganzen Psalm und am Schluss steht dann Vers 32, verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Und das heißt auf Aramäisch, so wie Jesus es später gebetet hat oder gesagt hat, es ist vollbracht. Wir kommen auch dazu noch an einem der nächsten Gottesdienste. Jesus hat den ersten und den letzten Vers aus Psalm 22 zitiert. Und hier am Kreuz vor den Augen der Menschen, die zuschauen, erfüllen sich diese prophetischen Aussagen aus Psalm 22. Es musste so kommen, weil Gott es so vorgesehen hatte. Oder denken wir noch an eins, was auch im Vorfeld lief, wie Jesus betete im Garten Gethsemane. Da hat er gebetet, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Und ich denke, er hat dabei an diese Situation gedacht, wo er ganz allein dort hängen wird, verlassen von Gott. Wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber es war nicht möglich. Es war nicht möglich, dass wir Menschen gerettet werden, wenn er diesen fürchterlichen Kelch von Zorn und Leid nicht austrinkt bis auf den Grund. Und es gab auch keinen anderen, der diesen Kelch hätte trinken können. Und deshalb hat Jesus ihn getrunken. Was für eine Liebe. Er hat's gewusst, was kommt. Und er hat's bewusst und freiwillig auf sich genommen. Auf ewig gebührt ihm unser Dank und unser Lob dafür. Wenden wir uns einmal der Frage zu, die Jesus da stellt. Warum hast du mich verlassen? Ja, warum eigentlich? Warum hat Gott sich dort am Kreuz von seinem Sohn zurückgezogen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst den Schrecken der Sünde ansehen. Sünde kann nicht neutral begangen werden. Sie hat immer Folgen. Das Erste, was sie immer tut, sie trennt von Gott. Die Bibel sagt, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Wir bezahlen für die Sünde also mit dem geistlichen Tod. Gott ist die Quelle für alles Leben. Sünde trennt von Gott und folglich auch von allem, was Leben spendet. Wir sehen das bei dem, was in der Bibel von den ersten Menschen erzählt wird. Vor dem Sündenfall, da hatten die Menschen ungestörte Gemeinschaft mit Gott. So, als wäre das das Normalste der Welt. Regelmäßig kam Gott in den Garten Eden, um mit seinen Menschen zu plaudern. Das muss man sich mal so vorstellen. Und das änderte sich an diesem Tag, als die erste Sünde begangen wurde. Als Gott am Abend dieses Tages in den Garten kam und nach seinen Geschöpfen rief, da versteckten sie sich vor ihm. Plötzlich war etwas anders. Unbeschwerte Beziehung mit Gott war nicht mehr möglich. Sie hatten sich von Gott entfremdet. Das hat die Sünde ausgelöst. Sünde schließt uns aus der Gegenwart Gottes. Beim Volk Israel hatte diese Trennung von Gott später ja auch so ein kultisches Gegenstück. Man konnte es sehen in der Art, wie sie ihre Gottesdienste feierten oder wie überhaupt dieses alles aufgebaut war. Da stand der Thron Gottes mitten in Israel, mitten im Volk, in der Stiftshütte oder später im Tempel. Aber der Zugang zu diesem Thron Gottes, der war ihnen verwehrt. Gott thronte dort zwischen den Cherubim, den Engeln, im Allerheiligsten, aber niemand durfte ihm nahen, niemand durfte dorthin, außer dem hohen Priester. Aber auch der durfte nur einmal im Jahr dorthin, in die Nähe Gottes. Und er musste Blut mitbringen, das für die Sünden des Volkes vergossen worden war. Ein schwerer Vorhang hat verhindert, dass Menschen einfach dort zu Gott hingehen. Es hat den Zugang, den ungestörten Zugang zum Thron Gottes verwehrt, dieser Vorhang. Und dieser Vorhang, der war ein ständiger Zeuge dafür, dass die Sünde den Menschen von Gott trennt. Wenn es keine Lösung gäbe, dann hätte die Sünde die Macht, uns auf ewig von Gott zu trennen. Wie eine Mauer steht die Sünde zwischen uns und Gott. Nur das Blut eines Opfers, das kann diese Macht der Sünde brechen. Im Gottesdienst, im Kultus des Volkes Israels, da wurden fehlerlose Opfertiere geschlachtet, damit der hohe Priester wenigstens einmal im Jahr vor das Angesicht Gottes treten konnte. Dort konnte er dann um Vergebung bitten für die Sünden des Volkes. Die Sünde kann nur durch ein Opfer überwunden werden. Das Opfern fehlerloser Tiere, das hätte auf Ewigkeit so weitergehen müssen, wenn nicht Jesus diesen Opferritus ein für alle Mal selbst erfüllt hätte. Er hätte immer wiederholt werden müssen, immer wieder neue Tiere schlachten, wenn nicht Jesus sich hätte schlachten lassen als reines Opfertier. Als Jesus dort am Kreuz hing, da wurde die Strafe für die Sünden aller Menschen auf ihn gelegt. Er wurde zum fehlerlosen Opfer für die Sünden der Menschen. Er hatte ja selbst keine Sünden begangen oder auf sich geladen, denn er war der Heilige Gottes. Aber er hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. So schreibt es der Apostel Petrus in einem Brief im Neuen Testament. Und weiter schreibt er, vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für alle Mal. Wörtlich heißt es dort, der Gerechte hat gelitten für die Ungerechten. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. So schreibt Petrus es. Jesus hat dort am Kreuz unsere Sünden getragen. Er hat den Lohn oder die Strafe empfangen, die wir für unsere Sünden hätten kriegen müssen. Dieser Sündenlohn, das ist die Trennung von Gott. Das war es also, was Jesus in dem Moment ertragen musste. Und deshalb sein Ausruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe schon die Frage gehört, war das wirklich nötig? Gab es keine andere Lösung? Die Antwort ist einfach. Ja, es war nötig und nein, es gab keine andere Lösung. Der Grund liegt in der Heiligkeit und in der Gerechtigkeit Gottes. Das sind zwei Wesenseigenschaften Gottes, die unmöglich von ihm getrennt werden können. Gott ist so heilig, dass kein Mensch es überleben kann, sein Angesicht direkt anzuschauen. Gott ist so heilig, dass sogar die Engel, die ihm ständig dienen, die Seraphim, ihre Gesichter vor ihm verhüllen. Der Prophet Jesaja, der sah Gott nur in einer Vision, nicht mal direkt von Angesicht zu Angesicht, aber schon so rief er entsetzt: Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Oder der Prophet Habakuk, der sagt zu Gott: Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Weil Jesus dort am Kreuz unsere Sünden trug, darum konnte ihn Gott nicht mehr ansehen. Die Heiligkeit Gottes verhinderte, dass er seinem geliebten Sohn weiterhin nahe sein konnte. Das ist die Heiligkeit Gottes. Und die Gerechtigkeit Gottes, die verlangt eine Strafe für die Sünde. Dem Recht muss Geltung verschafft werden. Gott kann über die Sünde nicht einfach hinweggehen, als wäre nichts gewesen. Wo Sünde geschieht, da zieht sie Strafe nach sich. Das ist ein ewiges Gesetz, das in der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes begründet ist. Und weil Gottes Wesen heilig und gerecht ist, darum konnte er gar nicht anders, als die Sünde zu bestrafen. Er konnte nicht anders, obwohl die Sünde jetzt auf seinem Sohn Jesus Christus lag. Die Bibel sagt, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Darum traf ihn der Sturm des Zorns Gottes, die ganze Hitze seines Zorns. Dort am Kreuz wurde die Gerechtigkeit Gottes erfüllt und die Heiligkeit Gottes rehabilitiert. Machen wir uns bewusst, was Jesus da für uns getan hat. Er hat die Strafe für die Sünde auf sich genommen, um sie uns zu ersparen. Gott ist heilig und daher kann er die Sünde nicht ertragen. Gott ist gerecht und daher bestraft er die Sünde, wo immer sie zu finden ist, auch in seinem eigenen Sohn. Aber Gott ist auch Liebe. Er freut sich an der Barmherzigkeit. Und darum hat er sich einen Weg ausgedacht, der für alle drei Wesenszüge Gottes Raum lässt. Für seine Heiligkeit, für seine Gerechtigkeit und auch für seine Liebe. Durch Gottes Plan konnte die Sünde überwunden werden. Und gleichzeitig konnte der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen werden. Und es war sogar noch möglich, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit fließen konnte wie ein breiter Strom, um die Sünder dieser Welt reinzuwaschen. Das alles wurde möglich, weil Jesus selbst unsere Stelle eingenommen hat. Kein anderes Opfer hätte genügt. Es gab keinen anderen Weg, wie jemand uns die Sünde hätte abnehmen können, ohne auch gleichzeitig Strafe zu übernehmen. Es gab keinen anderen Weg, nur diesen einen. Jesus wurde unser Stellvertreter in Bezug auf die Sünde und auf die Strafe für die Sünde. Der Gerechte hat gelitten für die Ungerechten. Und so können wir mit Paulus sagen: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Sein Tod war mein Tod. Meine Strafe lag auf ihm, damit ich Frieden habe. Und weil Jesus der vollkommen Gerechte war, darum ist die Sünde durch sein Opfer nicht nur für kurze Zeit so ein wenig zur Seite geschoben, so wie das früher bei den Opferriten so der Fall war. Nein, weil Jesus der vollkommen Gerechte war, der dort geopfert wurde, darum ist sie ein für alle Mal beseitigt worden. Und dies alles gilt für den, der sich mit Jesus eins macht. Das müssen wir uns klar machen. Das ist die Voraussetzung. Ich muss erkennen, dass ich Jesus brauche. Ich muss erkennen, dass es meine Sünde ist, die mich von Gott trennt. Und wenn ich mich nach Versöhnung mit Gott sehne, dann brauche ich Jesus, der diese Versöhnung am Kreuz erkauft hat. Und ich will euch darüber nicht im Unklaren lassen. Ohne Jesus werden wir eines Tages schutzlos vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes stehen. Das ist die Stunde des letzten Gerichts. Ohne Jesus kann es dort keine Gnade geben. Wer dort ohne Jesus steht, den wird die Glut des heiligen Zorns Gottes mit voller Wucht treffen. Wer nicht glaubt, das heißt, wer nicht auf Jesus vertraut, der wird verurteilt werden, sagt es das Evangelium von Markus. Jesus musste am Kreuz rufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich muss anerkennen, er wurde von Gott verlassen, weil er meine Sünde getragen hat. Wenn ich das nicht anerkenne und dankbar annehme, dann werde ich eines Tages selbst erleben müssen, dass Gott mich verlässt. Und diese Trennung von Gott wird ewig sein. Das ist die traurige und erschreckende Wahrheit. Aber Gott ist Liebe und Barmherzigkeit. Und deshalb wünscht er das niemandem. Und deshalb hat er eben eine Lösung, einen Ausweg geschaffen. Diesen Schrei verzweifelter Trennung von Gott. Der Sohn Gottes hat ihn geschrien. Und der barmherzige Gott möchte nicht, dass dieser Schrei jemals wieder von irgendjemandem zu hören ist. Gott möchte nicht, dass dies einmal dein Schrei sein wird. Warum hast du mich verlassen? Und darum darf ich dich in seinem Namen bitten, nimm das stellvertretende Opfer von Jesus an. Lass ihn deine Sünden tragen. Ihr merkt, es sind ernste Worte, die ich heute zu sagen habe. Aber es sind durchaus auch sehr tröstliche Worte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja ein Gebet. Und wenn der Sohn Gottes betet, dann gibt es darauf auch eine Antwort. Und diese Antwort, die betrifft voll und ganz uns. Er nimmt es auf sich, von Gott verlassen zu sein, damit wir Gewissheit haben können, Gott wird uns niemals verlassen, komme was da wolle. Gott wird uns niemals verlassen. Für den, der an Jesus glaubt, ist die Gottverlassenheit Vergangenheit. Jesus hat sie getragen. Wir müssen uns das so vorstellen. Also früher im Paradies, da war einmal die Beziehung mit Gott wunderbar. Alles war klasse. Ganz enge Gemeinschaft mit Gott. Dann kam die Sünde und dann kam die Trennung von Gott. Und diese Trennung von Gott, die kann nur dadurch aufgehoben werden, dass Jesus sie ans Kreuz trägt und dort er trägt. Das war das Opfer, was nötig war, damit diese Trennung aufgehoben sein kann. Und wer sich jetzt zu Jesus stellt, wer dieses Opfer von Jesus für sich selbst annimmt, für den ist diese Trennung aufgehoben. Das dürfen wir im Glauben annehmen und das wird Auswirkungen haben auf unser Leben hier. Jetzt fragt man sich vielleicht, Mensch, ich lebe in dieser Welt und lebe meinen Glauben und dann erlebe ich es unterwegs immer wieder mal, dass ich nicht so sicher bin, wo Gott ist. Ist er denn nah oder ist er fern? Vielleicht habe ich was noch mal was falsch gemacht und ich habe den Eindruck, Gott hat sich abgewendet für eine gewisse Zeit oder ich habe das Gefühl, er hilft mir in dieser Notsituation nicht, obwohl ich schon so viel gebetet habe. Ihr kennt solche Situationen vielleicht. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass wir noch nicht wieder da angekommen sind, wo die Gemeinschaft mit Gott einmal wieder ungetrübt sein wird. Im ewigen Reich Gottes, im Himmelreich, da wo Gott gegenwärtig ist und wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Wir sind hier in dieser Zwischenzeit unterwegs, aber wir können uns festhalten an dem, was Jesus getan hat. Jesus ist quasi wie so eine Schutzhülle um unser Leben. Er hat diese Gottverlassenheit einmal auf sich genommen und wehrt sie damit ab von unserem Leben. Also wenn immer wir uns irgendwie verlassen fühlen, es wird nie diese Gottverlassenheit sein, die Jesus fühlen musste. Nie. auch wenn es sich für uns noch so schlimm anfühlt. Die eigentlich schlimme Gottverlassenheit, die hat Jesus getragen. Und wir dürfen uns freuen darauf, dass für uns jede Gottesferne ein Ende haben wird, wenn wir uns an Jesus halten. Temporär vielleicht, dass wir einfach warten müssen, bis Gott antwortet oder auch, dass er sich uns wieder zuwendet. Aber diese Gottverlassenheit, die Jesus getragen hat und ertragen musste, die werden wir nie teilen müssen mit ihm. Und dafür können wir sehr dankbar sein. Also wir müssen vielleicht schlimme Not durchleiden, vielleicht auch leibliche, auch seelische. Aber wer sich im Glauben an Jesus hält, der wird diese schlimmste vorstellbare Not nicht erleiden müssen, dass Gott nicht mehr da ist. Auch wenn wir sterben, auch in unserer Todesstunde, da werden wir das nicht erleiden, diese Gottesferne. Mit Jesus haben wir zu jeder Zeit diesen Trost, Gott verlässt mich nicht, weder im Leben noch im Sterben noch in Ewigkeit. Eines kann uns ein Vorbild sein in dem, was hier geschehen ist, dass Jesus in diesem entsetzlichen Moment absoluter Gottesferne noch betet. Mein Gott, das ist ja ein Gebet. Er redet weiterhin mit Gott, auch wenn er ihn nicht mehr spürt. Und obwohl er doch weiß, dass Gott in diesem speziellen Fall wirklich nicht mehr da ist. Jesus redet mit Gott. Wenn wir also das Gefühl haben, dass Gott uns verlassen hat, dann sollte das unsere Reaktion sein. Beten. In der Stunde geistlicher Not sollten wir nicht den Glauben aufgeben. Nein, wir sollten ihn stärken. Wo wir vorher einen Anker hatten, sollten wir jetzt zwei auswerfen, damit unser Glaube doppelt hält. Wenn wir Gott gerade nicht Vater nennen können, dann nennen wir ihn halt Gott, aber wir sprechen immer noch mit ihm. So wie Jesus das hier auch getan hat. Hauptsache, wir bleiben im Kontakt mit Gott. Wenn etwas an unserem Glauben rüttelt, dann sollten wir an Jesus festhalten. Und wenn wir die Richtung verlieren, dann sollten wir uns wieder hier am Fuß des Kreuzes einfinden. Führ mich an dein Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Das wird wohl Gottes Antwort sein, um die zu retten, die sich dort zu dir ans Kreuz stellen. Keinen von ihnen werde ich jemals allein lassen. Amen.